ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter. Und du, Liebling, Liebling.
In 10 Tagen ist ESC, ey. Ich sag's nur, in 10 Tagen ist ESC. Ich soll dich von Peter Urban übrigens ganz herzlich grüßen.
Peter Urban!
Ja, mit Peter habe ich mit ihm kurz was gecheckt, was Technisches.
Ja.
Weil am Morgen nach dem ESC habe ich ja Sendung im Radio, den Talk.
Ja.
Und Peter, der mal unterwegs ist am Vormittag, wird aber kurz dazu geschaltet.
Oh.
Und dann kann er das, was er auf dem Sofa sich abends dann am Vorabend alles so verkneifen musste, weil seine ganzen bissigen und satirischen und schönen, suffisanten Kommentare, weil er die ja nicht loswerden kann, kann er dann am Morgen danach. Und dann machen wir so eine kleine Nachlese und wir haben vorhin die Technik ein bisschen gecheckt und dann sagt er ganz herzliche Grüße an dich.
Ach, ist das lieb.
Ja, Peter Urban.
Ach, der Peter
Super,
Urban.
Ne? Ja, Peter.
So. Ich freue mich so auf den ESC, das glaubst du gar nicht. Ich möchte direkt nochmal jetzt den französischen Song hören.
Ich kenne noch keinen Song und ich finde es gut. Ganz kurz, was sagst du zum deutschen Song?
Dass der Chancen hat, der wird nicht auf dem letzten Platz landen. Ich glaube, der hat so einen Ohrwurm-Dingsbums und das ist ein Song, der im Radio laufen kann. Und, aber
interessant, dass du das sagst.
Ja, aber ich
glaube,
hätte
meine Hand dafür verwettet, dass du sagst, geht gar nicht. Was sollen wir damit antreten?
Ja, der ist natürlich über das
geht. Aber der ist einfach. Ich persönlich finde den Song irgendwie total. Also ich meine, ich habe leider nicht gesehen, wie er ihn, Isaac, oder wie er heißt, weil er sieht ja aus wie ein super Typ, glaube ich. Also mit dem hat man, glaube ich, richtig Spaß, richtig toll. Ich kenne bisher nur diesen Song. Also ich finde, Isaac sieht schon mal total gut aus.
Ja.
Er sieht, wer weiß, das ist ein Type, finde ich richtig gut. Aber der Song, finde ich, passt nicht richtig zu ihm. Der Song ist einfach so ein Durchschnittssong, fällt nicht auf.
Ich weiß, was du meinst. Es hat eine gewisse Beliebigkeit, weil solche Songs wirklich viel im Radio laufen.
Ja.
Also ich wollte es jetzt positiv sagen, der kann im Radio laufen, der hat das, der hat dafür das Zeug. Es gab schon andere deutsche Beiträge, bei denen man sich nicht hätte vorstellen können, dass die jemals im Radio laufen. Aber der ist ja jetzt qualitativ erstmal total okay. Ich muss nur an Björn denken, der natürlich
Björn Rubens.
Richtig. Mach doch Musik, die man auch mit, ne, als zuletzt so Glamrock-Thema war. Ne? Was hat das genau mit uns zu tun? Ne? Aber dann habe ich so gedacht, naja, Musik kann alles und egal, wo die Musik herkommt, die muss auch alles dürfen. Aber jetzt bei dem Song habe ich den Eindruck, der hat genug Potenzial, um ein paar Punkte zu kriegen, aber ich weiß nicht, ob der weit vorne landen wird, weil ich jetzt auch schon einige Sachen gehört habe und da sind, also ich habe jetzt schon 5 Songs, bei denen ich sage, ich freue mich, die an dem Abend live zu hören. Ding ist, Isaac, ich habe dir den Vorentscheid gesehen und da wird jetzt nicht mehr viel passieren, was die Performance angeht. Die fangen 10 Tage vorher an zu proben, ne? Und dann kommt Halbfinale, die beiden Halbfinals und so. Und du musst ja bei jeder Durchlaufprobe, bei jeder Stellprobe, bei jeder musikalischen Probe, musst du immer alles gleich performen, ne? Weil das so ein großes Event ist und da wirklich 200 Millionen Leute zugucken oder wie viele, ich weiß es gar nicht. Und er wird, der wird nicht wirklich performen, der steht allein auf der Bühne. Und ne, das ist jetzt erstmal nicht so imposant, würde ich mal sagen.
Ja.
Nicht, dass ich finde, dass es immer Pyrotechnik und Trickkleider geben muss.
Und Videoleinwände, die sind ja spektakulär gewesen in den letzten Jahren.
Ja, das stimmt.
Okay.
Aber vielleicht lassen sie sich da noch was einfallen, ich weiß es nicht.
Ja. Ein Vorteil ist, zum ersten Mal dürfen die geldgebenden Nationen, zu denen ja Deutschland gehört, auch im Halbfinale komplett singen, außer Konkurrenz. Kompletter Auftritt.
Das ist
ein Vorteil, da hat man das Ganze schon mal durchgemacht.
Ja.
Ich liebe die Halbfinals. Einfach, weil es den ESC verlängert.
Ja.
Weil wenn dieser Abend, wenn er dann da ist, dann ist er auch irgendwie schnell vorbei.
Dann ist Schluss, ja.
Aber diese Halbfinals, die bereiten einen so langsam darauf vor. Ich liebe diese ganze Woche. Ich liebe die Halbfinals.
Ich
Viele wissen gar nicht, dass es die gibt. Aber ja, die Halbfinals, die bei so One dann auch zu sehen sind.
Das gucken nur die Superfans.
Ja,
aber
Superfans.
Ich, meine Vorbereitung ist ja, dass ich dann nochmal meine Lieblingssongs alle höre. Dann höre ich nochmal aus, nicht nur einmal, sondern dann habe ich auch so Lieblinge. Saudade muss ich dann immer ganz oft hören. Saudade, Saudade. Und das muss ich nochmal ganz oft hören. No more than I can say, say it in a better way. Portugal haben wir sowieso zwei super Beiträge gehabt, einmal sogar gewonnen neulich. Also ich höre mir dann immer meine Lieblingssongs nochmal an, um in Stimmung zu kommen. Und dann kommen die Halbfinals.
Ja.
Du hast noch nichts gehört.
Nein, noch keinen einzigen Song, weil ich mich auch ein bisschen für die Woche überraschen wollte.
Okay.
Ich wollte nicht schon die Hälfte kennen und die andere Hälfte nicht.
Okay.
Ich lasse es auf mich zukommen. Also erst kurz davor.
Gut.
Ich kenne noch nichts. Nicht mal die Engländer, nicht mal die Franzosen. Ich kenne nichts. So, Jule hat uns geschrieben.
Wer?
Jule aus Berlin.
Okay, Jule, hallo.
So. Seit fast 23 Jahren lebe ich jetzt in Berlin. Damals war es noch super einfach, an Wohnungen zu kommen. Bei meiner ersten Wohnungssuche war alles aber noch schrecklich aufregend, weil ich mich doch als kleine Landmaus aus Baden-Württemberg, ein kleines 180 Seelendorf in Hohenlohe, empfand. Der einzige Unterschied zu heute ist, dass ich keine kleine Landmaus mehr bin, sondern nur noch aufgeregt. So stand ich da also bei einer Besichtigung und die Vermieterin schaute auf meinen Nachnamen Brasch und fragte, ob ich denn mit Thomas Brasch verwandt sei.
Ja.
Ich, ja klar. Also was? Thomas Brasch ist ein deutscher Schriftsteller gewesen.
Dramaturg.
Ich habe den nie gelesen, noch nie, aber er ist ein, es gab einen Kinofilm über ihn, ne?
Ja, Albrecht Schuch.
Mit Albrecht Schuch
hat ihn gespielt.
Ne? Also Thomas Brasch. Was war typisch für Thomas Brasch? Der war
also ich habe zum Beispiel gesehen die Inszenierung irgendwie. von einem
aber auch als, ja, aber auch als Schriftsteller.
Ja, der war schon einfach sehr, das war eine sehr politische, laute, klare Stimme.
Okay.
Und der, ich habe zum Beispiel Dings gesehen. Oh, was habe ich? Hatte eine Inszenierung gesehen von einer. Muss ich, gib mir eine Sekunde und dann fällt es mir wieder ein. Aber ich habe vor allen Dingen diese Inszenierung. Die habe ich noch vor Augen und obwohl mir der Titel nicht einfällt. Aber das
wurde
war
in Handtaschen gekackt oder sowas?
Nein, das hat ja auch dann, nicht. das hat ja nichts mit seinem Text zu tun, wie das.
Ach so, du meinst auch einen Text von ihm,
richtig? Ne, also das hat damit nichts zu tun. Aber Jule Brasch, aber inwiefern war die denn verwandtschaftlich mit ihm verbunden?
Ja, auf jeden Fall fragte sie, ob sie mit Thomas Brasch verwandt sei, sagte sie, ja klar. Tatsächlich, sagt sie, war das nicht gelogen. Zwar hatte ich damals von dem Schriftsteller Thomas Brasch noch nie was gehört, aber ich habe einen Onkel, der Thomas heißt und Konditor ist.
Ach,
und
nein.
Lustigerweise heißt einer seiner Brüder Peter. Peter Brasch. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, warum sie sagt Peter.
Das verstehe ich auch.
Fällt mir jetzt auf. Gut, sagt sie, mit der Wohnung wurde das zwar nichts, aber zumindest weiß ich jetzt mehr über die spannende Familie Brasch. Meine Familie Brasch ist zwar auch alles andere als langweilig, aber nicht so berühmt. Kleiner Funfact am Rande. Mein Vater wurde in einem kleinen Dorf am Neusiedlersee auf der ungarischen Seite geboren und die Familie gehörte zu den Ungarndeutschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Ungarn vertrieben wurden. Ein Teil unserer Verwandtschaft ist daher ebenfalls noch am Neusiedlersee zu finden. Wir hatten es ja neulich mal thematisch damit. Zum Schluss noch die Info zur korrekten Aussprache. Brasch wie Rasch, nur mit B.
Brasch.
Wenn man der mitteldeutschen Bedeutung Glauben schenkt, steht Brasch für Krach und Lärm. Ergibt also onomatopoetisch auch noch Sinn.
Okay.
Ja. So, falls es immer noch nicht klar ist, hänge ich einen kleinen Sprachkurs mit der tollen Claudia Michelsen als Doreen Brasch mit an.
Okay, also Achtung, Liebe macht tot. Liebe macht tot, habe ich gesehen. Und Achtung, für alle, die ich kann sehr empfehlen, das Buch seiner Schwester über die Familie Brasch und wo es natürlich auch sehr viel um Thomas Brasch geht.
Ja.
Und Marion Brasch kann man nach wie vor hören, das ist eine Journalistin, macht ganz viel im Radio. Ich habe sie jüngst wieder bei einer Lesung erlebt mit Andrea Petkovic, da hat sie die Moderation gemacht. Eine ganz wunderbare Person. Und das Buch, das sie geschrieben hat, zuletzt, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt, das ist sehr lesenswert, da erfährt man viel über ihre Familie und viel über Brasch. Thomas Brasch.
Brasch. So, und Jule hat es nichts genützt, dass sie auch einen Thomas
hat. Hat die Bude nicht gekriegt. Oh Mann.
Okay. Du, Jan Theden hat sich nochmal gemeldet. Unser professioneller Minigolfer, weißt du?
Ja.
Hier. Seit knapp 40 Jahren spielt er Minigolf, schreibt er gerade. Hat über 4000 Minigolfbälle besessen. Liebt dieses Hobby und geht aber einem Bürojob sonst nach, der eben den Neuerwerb von Bällen finanziert. Ich frage mich, warum man so viele Bälle braucht. Die gehen doch nicht verloren beim Minigolf.
Na, beim normalen Golf haut man die ja manchmal irgendwo in die Landschaft
klar.
oder ins Meer oder so. Aber
im Minigolf?
Ja, komisch.
Als ich gestern meinen Namen in den Hörererektionen hörte, war ich gerade im Bad und rasierte mich. Dann vor lauter Schreck auch etwas zu viel.
Nein,
aber ich konnte den Bart grob retten, hat er gesagt.
Oh nein.
Ja, im Übrigen klingelte der Wecker heute um 4.14 Uhr. Ja, die Zeit ist korrekt. Ich mag die krummen Dinger. Denn am heutigen Freitag geht es mit dem Mannschaftsbus von Elmshorn, ca. 25 Kilometer nördlich von Hamburg, korrekt, Christian, oder? Um 5.17 Uhr dann Richtung Kassel in Hessen zum ersten Punktspiel der neuen Saison, ja, im Minigolf. Neben uns werden noch ca. 1.000 Bälle die Reise antreten, denn anders als beim berühmten großen Bruder, dem Golf, haben wir Minigolfer in der Regel nur einen Schläger, dafür aber hunderte oder tausende Bälle. Und da frage ich mich aber, warum braucht man da so viele Bälle?
Vielleicht kaputt gehen?
Na, aber nicht wirklich. Vom Minigolf, von diesem bisschen anputten? Putt, putt?
Ganz, ganz kurz. Doofe, super doofe Frage. Glaubst du, das findet dann drinnen statt? Minigolf ist doch so eine Draußenveranstaltung.
Sehr gute Frage. Minigolf, sagt er, ist deutschlandweit in Vereinen organisiert. Es gibt deutsche Meisterschaften und sogar Europa- und Weltmeisterschaften, bei denen Deutschland neben Schweden die leistungsstärkste Nation stellt.
Ui,
heute cool. Und am Samstag wird dann insgesamt rund 18 Stunden trainiert. Und am Sonntag ist dann der reine Spieltag, bevor das Wochenende zu Ende geht und wir wieder nach Hause fahren. Ich grüße alle Lieblinge da draußen.
Also Minigolf ist natürlich das ist für uns auch nachvollziehbar, weil ich glaube, dass die meisten von uns schon Minigolf gespielt haben. Und
ja,
weil wir wissen, dass das so ein Spaß sein kann, mit so einer Truppe Minigolf zu spielen. Das kann so lustig sein. Ich habe schon einige Male in meinem Leben Minigolf gespielt, fand ich super. Dann müssen wir die Daumen drücken, ne? Oder?
Ja, in dem Fall waren die Spiele schon, aber es geht ja weiter, Wochenende für Wochenende. Und ich frage mich, ob der Jan zum Beispiel so eine 18er Golfbahn hat und ob der einfach in, sage ich mal, in 12 dieser 18 Bahnen, aber dann Hole-in-One macht, also mit einem Schlag. Denn es ist ja schließlich ein
was?
Profi.
Was ist was? 12, 18, was?
Also, 18 Bahnen, wir werden auch beim Minigolf gerne mal gespielt. Und ob er es schafft, zumindest bei 12 der Bahnen, mit einem einzigen Schlag den Ball einzulochen.
Wie kommst du jetzt auf 12?
Na, ich wollte nur einfach nur prozentual gesehen. Eigentlich habe ich mich gefragt, ob er alle 18 Bahnen einfach mit einem, weil er so gut ist, ob er alle 18 Bahnen mit einem Schlag
schafft. Darf ich mal was ganz Blödes fragen? Wenn du doch super gut bist im Minigolf, ne? Und du ziehst das durch und schaffst diese 18 Bahnen jeweils immer nur mit einem Schlag, ja?
Ja.
Du bist doch Weltmeister.
Ja, mehr kann man nicht. Also, mit 0,8 geht das ja nicht, mit 0,8 Schlägen. Ich habe mit 0,8 Schlägen durchschnittlich.
Oder musst du das dann einfach jedes Mal machen und darfst dir keinen Patzer leisten und sammelst.
Das ist eine gute Frage. Na gut, vielleicht haben die auch noch eigene Parcours, die besonders schwer sind. Aber du weißt, wenn wir so eine 18 spielen bei uns da irgendwo in der Gegend, dann ist immer irgendeiner dabei, der mit einem Schlag das Ding reinkriegt.
Ja.
Irgendeiner ist immer bei der Bahn dabei.
Ja.
Und da frage ich mich, ob der Profi jede Bahn locker mit einem macht.
Ja, die Frage ist berechtigt. Die Frage ist total berechtigt. Ich hatte ja das Erfolgserlebnis, dass ich mit einer Truppe auch Family and Friends gespielt habe, Minigolf gespielt habe neulich, was heißt neulich, letztes Mal in New York, ne? Am Hudson River ist so ein ganz toller Minigolfplatz, ne? Die sind so total abgerockte Minigolfbahn, total abgerockt. Aber bei gutem Wetter ist es ja die größte Freude. Weißt du, da ist richtig Rummel, da ist, wie gesagt, der Hudson River ist direkt da. Du denkst so, da weht irgendwie ein gutes Lüftchen, die Luft steht nicht blöd rum. Es ist herrlich. Chrissy, da habe ich aus irgendeinem Grund richtig abgeliefert. Und ich habe lange nicht mehr Minigolf gespielt. Ich war richtig gut. Sollen wir zweimal Minigolf spielen gehen?
Ja klar, auf jeden Fall.
Ich muss mal überprüfen, ob das einfach ein guter Tag war oder ob ich vielleicht begabt bin. Ich habe ja keine Technik und nichts. Ich hau da einfach nur drauf.
Ja, aber wenn du das entsprechende Gefühl hast, reicht das vielleicht auch.
Warum ist Jan nicht richtig Profi geworden?
Der ist ja Profi, wenn du so willst.
Der hat doch einen Hauptjob, um die Bälle zu finanzieren.
Ja, weil es Minigolfer jetzt nicht als alleinigen Beruf gibt.
Okay.
Auch Hockeyspieler haben teilweise ja auch auch noch einen Beruf nebenbei, glaube ich.
Also dieses, dann bin ich zu, habe ich mich zu sehr orientiert am richtigen, nicht richtig, am Golfspielen,
am Golf,
ne, wo die Profis
ja
das dann hauptberuflich machen, richtig?
Ich denke, ja, die machen das sicherlich
fast
alle hauptberuflich. Du weißt, ich habe doch von dem Konzert von Beirut erzählt neulich in Berlin.
Ja.
Und ich habe vergessen, den Namen rüber zu kopieren. Auf jeden Fall, es war Klaus Dieter. Klaus Dieter hat mir gesagt, dass bei Arte der Auftritt als Konzert zu sehen war.
Nicht genau der, bei dem du warst.
Einer der dreien in Berlin. Er hat ja Konzerte. Er hat ja eine Welttournee mit drei Konzerten in Berlin gemacht.
Stimmt, der will ja nicht
gemacht.
Viel reisen. Ja.
Beirut. Und ja, und ich liebe ja die Musik und fand das Konzert ja als Live-Erlebnis eben ein bisschen suboptimal. Mhm. Haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Ich fand es aber trotzdem total cool, dass es das jetzt im Konzert gibt. Und da schaue ich es mir auch nochmal ganz in Ruhe
schön.
An.
Mhm.
Da ist der Sound dann natürlich auch wieder besser als vielleicht in dem komischen Tempodrom in Berlin. Und glaube ich, das kann man nochmal ganz anders genießen, auch wenn er ja nicht viel erzählt. Aber trotzdem, die Musik ist ja toll. Und,
dann gucke ich da auch mal rein.
Ja, es gibt es bei Arte, gibt es Live-Konzert.
Und du setzt dich einfach auf deinen absoluten Lieblingsplatz bei dir in der Bude und nimmst dein Getränk mit. Du kannst ja noch andere Leute einladen dazu, damit es so ein bisschen Konzertfeeling hat. Und dann guckst du dir das an und dann wirst du wieder versöhnt.
Ja. Ja, ich bin ja versöhnt. Alles gut. Susanne hat nochmal gefragt, denn sie hat am 6. Juni ihre erste Darmspiegelung. Mhm. Und sie hatte bei uns gehört, dass es ja auch so ein Abführmittel gibt. Also wir haben darüber ja lange auch gesprochen und es gab auch viele Reaktionen noch.
Müssen wir unseren Urologen
wie ekelhaft dieser Drink ist, der so eine Mischung zwischen Pfirsichsaft und Salz ist. Es ist wirklich, wenn ich noch dran denke, wird mir übel. Nichtsdestotrotz, sie hat gehört, dass einer unserer Lieblinge, die hatte uns einen Tipp gegeben für ein Mittel. Das ist frei verkäuflich in der Apotheke. Und sie hat damals gesagt, das war Franziska Rosa. Sie wird auch nicht dafür bezahlt. Aber das schmeckt ganz okay. Und man muss davon auch nur zwei Gläser trinken. Also wie gesagt, wir wissen nicht hundertprozentig, was es jetzt damit auf sich hat. Sie hat uns auf jeden Fall eines genannt. Und sie empfand das als große Erleichterung. So, ich will jetzt aber das Produkt jetzt nicht nochmal nennen. Denn wir hatten es damals ja schon einmal genannt. Auf jeden Fall hatte Irmtraut ja nochmal einen Tipp gegeben. Und weißt du, und den kann ich jetzt allen gerade nochmal mit an die Hand geben und auch Susanne, dass sie die Flüssigkeit mit einem dicken Strohhalm trinkt, den sie so weit es geht in den Mund reinsteckt.
Damit sie so wenig wie möglich schmeckt.
Genau, dick deshalb, weil die Flüssigkeit schnell hindurchpasst, mehr Flüssigkeit hindurchgeht und du bekommst nur noch sehr wenig von dem Geschmack an die Zunge. Mhm. Und danach lutscht sie ein kleines Pfefferminzbonbon, wenn man das darf, muss man erst klären.
Ich habe dich jetzt zweimal ganz unhöflich unterbrochen. Unser Urologe in Residence, ne?
Ja.
Kann der uns das vielleicht erklären? Kann der uns da irgendwie helfen? Kann der uns sagen, das kann nicht lecker schmecken, weil das und das drinne ist?
Naja, das ist ja, aber ich meine, das ist ja schon die Erklärung. Das und das ist drin und das schmeckt nicht lecker. Okay, also versuchen wir es irgendwie verträglich zu machen, diese eklige, salzige Flüssigkeit, die du brauchst. Und machen dann Pfirsichgeschmack. Aber Pfirsich und Salz, das klingt schon eklig.
Na, sobald Salz bei irgendwie denn ne, beim Heilfasten, ich mache ja Heilfasten dann und wann, beim Heilfasten trinkst du ja vorher Glaubersalz. Du kannst Einlauf machen und oder Glaubersalz trinken. Das ist nicht nur salzig, Chrissy, das ist auch bitter. Das ist so schlimm, da musst du richtig dich vorbereiten, da schon tagelang vorher, wenn du das in der Gruppe machst oder alleine, egal, weiß man schon, das wird so eklig, da muss man sich übergeben.
Wirklich. Genau so ist das.
Ja.
Also beim nächsten Mal würde ich zumindest meinen Arzt, der das macht, fragen, ob dieses Mittel, sagen wir, es schmeckt nach Zitrone, man kann ja in der Apotheke mal fragen, es schmeckt nach Zitrone und das zweite Wort klingt so ähnlich wie Feet, Füße, also so.
Was ist das jetzt für ein Hinweis?
Okay, anderer Witz. Wenn ich das Wort, zum Beispiel Zitronenflotte, nehmen wir an, es ist eine Flotte von Schiffen, die Zitronen über den Ozean transportieren. Ja, wenn ich das irgendwie ins Deutsche übersetzen würde, oder Zitronenflotte. Nee, wenn ich das Wort ins Englische übersetzen würde. Ich bin ein bisschen durcheinander. Also Zitronenflotte ins Englische, dann komme ich diesem Produkt sehr nah. Eine Flotte heißt zwar, was heißt Flotte auf Englisch eigentlich?
Willst du jetzt, dass ich Fleet sage?
Ja, Fleet, genau, okay. Kann sein. Also dann kommt man dem Namen auf jeden Fall schon sehr nah. Ja. Würde mich mal interessieren, ob das wirklich besser geht damit. So, dann hat Anna uns geschrieben. Mhm. Das ist jetzt ein Tipp. Ich glaube, der wird dich interessieren.
Okay.
Und mich würde es nicht wundern, wenn du jetzt morgen direkt in den Buchladen gehst und das Buch bekommst. Es würde mich nicht wundern.
Okay.
Sie sagt, ich steige gerade mit etwas Mühe aus den Geschichten heraus, welche ich lese. Nur um euch schnell davon zu erzählen und meine Brotscheibchen mit Zitronenmarmelade zu schlucken. Zitrone wieder. Verloren gehe ich schon das ganze Wochenende in den Kurzgeschichten von Diane Olivers Nachbarn. Eine fesselnde Sammlung an Kurzgeschichten, welche der Welt erst viele Jahrzehnte nach dem viel zu frühen Tod der schwarzen US-Amerikanerin Diane Oliver offenbar werden. Gelagert und vergessen bis dato in einem schwarzen Koffer auf dem Dachboden der Verwandtschaft. Zu den Geschichten. In jeder Geschichte werden die LeserInnen eingesogen in das Leben von schwarzen Menschen in den USA in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Die Bilder, die die Autorin in verwirrend moderner Sprache so klar zeichnet, blättern sich wie von selbst vor mir auf und saugen mich ganz und gar zwischen die Seiten. Ich stehe daneben, als die junge Mutter Libby ihrem Ehemann nach langer Zeit seiner Abwesenheit wieder auf der Straße entgegenläuft. Als sie ihm zuhört, er habe jetzt einen Wagen in ihrer Lieblingsfarbe gekauft. Ich sehe ihren Blick, der in Gedanken durchgeht, welche Rechnungen noch nicht bezahlt sind und wie sie überhaupt Benzin bezahlen sollen. Ich spüre ihre Wut, die sie nach der Ohrfeige unterdrückt. Ich höre ihr zu, wie sie ihrem Ehemann erklärt, in der braunen Tüte seien Essensreste, die sie bei Mrs. Nelson gestohlen hat, um die 5 Kinder durchzubringen. Mrs. Nelson, die weiße Bridge-Dame, bei der Libby angestellt ist, um das Geld nach Hause zu bringen, das sonst keiner bringt. Ich sehe Libby nach, wie sie bei ihrem Ehemann in den Wagen steigt und alles einfach annehmen muss. Lest dieses Buch unbedingt. Liebe Grüße, bin dann wieder weg, Anna.
Boah, das hast du aber, oh, das ist ja, ja. Toll. Ich konnte sofort folgen.
Toll. Deswegen habe ich es jetzt auf jeden Fall als Buchtipp mal vorlesen wollen, weil sie so leidenschaftlich erzählt. Diane Oliver und Nachbarn.
Nachbarn, okay, habe ich aufgeschrieben.
Ich habe neulich ein paar Bücher irgendwo durchgeblättert. Ja. Und da war das dabei, witzigerweise.
Okay.
Aber bei Kurzgeschichten gehe ich gleich immer weiter. Ich bin ja kein Fan von Kurzgeschichten. Macht mich aber neugierig natürlich.
Ja, ich könnte, also wenn es dir hilft, könnte ich auch noch mal hier mit einem Plädoyer kommen für Kurzgeschichten. Ja? Weil unser Englischlehrer, den ich ja so verehrt habe, von dem du mir ja mal über Bande auch was hast zukommen lassen von seiner Witwe, Professor Meyer, der hat uns ganz früh mit Kurzgeschichten konfrontiert und er hat viele verschreckt damit, ne? Aber wenn du, das wird bei dir auch nicht geklappt haben, du wirst keinen Lehrer oder keine Lehrerin gehabt haben mit einer Liebe zu Kurzgeschichten. Das ist schon wichtig. Du musst angesteckt werden als junger Mensch, sonst kommst du da irgendwie nicht rein.
Ich finde es halt unbefriedigend. Kurzgeschichten haben ja als Konzept, sie fangen irgendwann an irgendwo und hören irgendwo auf.
Genau.
Da ist also keine Schlusspointe oft. Sondern es hört dann einfach auf. Und das finde ich so unbefriedigend. Ich hab auch ein Buch mit tollen Kurzgeschichten. Ich habe einen Autor. Finde ich auch cool. Okay. Aber die meisten mag ich nicht.
Okay, interessant. Okay.
Mhm. Anna, auf jeden Fall danke für den Tipp. Fand ich auch irgendwie super. Total cool. So, dann haben wir Judith Vanessa Fritzi Falkenberg. Hat die wirklich so einen langen Namen? Ich glaube schon.
Oder sind das mehrere?
Oh, ich glaube, das ist eine OP-Story. Nee, ist keine OP-Story, aber es hat irgendwas mit Gesundheit zu tun.
Das muss ja, okay. Gut, dann überfliegst mal, ob du.
Ich mag EPS auf jeden Fall, zu dem ich dann am Ende dieses Dinges komme. Ich habe nach einiger Zeit mal wieder euren Podcast gelauscht, ganz ehrlich, um meinen Kopf zu entspannen. Ich bin ein bisschen voll beladen gerade. Es war die Folge der letzten Woche, glaube ich. Eine Hörerin berichtete von ihrer chronischen Krankheit. Irgendwann seid ihr dann bei Krankheiten, die man nicht sieht, angekommen und da war ich dann wieder voll bei euren Worten. Ich habe so eine Krankheit, nicht sichtbar. Ich habe einen Schwerbehindertenstatus mit ganz vielen Merkzeichen und einer hohen Zahl. Ich habe meine Erkrankung bereits seit Geburt und kenne mich gar nicht anders. Ich finde mich auch jetzt nicht sehr anders. Eigentlich ziemlich wie viele andere auch. Aber ich habe euren Struggle bemerkt, wie ihr überlegt habt, wie kann jemand sich zum Beispiel an der Kasse bemerkbar machen, ohne gleich die Leute aufzubringen oder sich lang und breit erklären zu müssen. Denn wir hatten den Fall, dass eine wirklich auch nicht lange stehen konnte, ganz kurz und das für sie im Supermarkt fast nicht machbar ist, weil sie ja sich nicht groß erklären kann, aber sie kippt dann um und sie kann auch nicht länger stehen. Auf diese Geschichte bezieht sie sich. Da habt ihr mich dann in meinem Leben getroffen. Ich will mich nicht erklären, möchte aber auch mal sagen, ich kann nicht mehr. Aber das darf auch jeder andere, ob mit oder ohne Erkrankung auch. Ganz wichtiger Satz. Ich habe in der nahen Vergangenheit Dummes erfahren, weil ich bin, obwohl ich ja schwerstkrank sein müsste. Mir wurde gesagt, ich kann ja gar nicht glücklich sein mit meinem Leben. Ohne, das bin ich aber. Weiß nicht genau, ohne wahrscheinlich soll es ein anderes Wort heißen. Im November ist dann der Fall gekommen, dass ich meinem Arbeitgeber darauf aufmerksam machte, dass ich nicht so arbeiten kann. Also 9 Stunden ohne Pause, alleine, stehend, möglichst keine Möglichkeit zum WC zu gehen und dann noch nicht einmal zu wissen, ob man dann auch wirklich Feierabend hat, ist ja so schon alles recht illegal. Mir ging es körperlich nicht gut dadurch und ich musste mich schützen und sagte es. Was dann passierte, mir wurde gesagt, ich sei nicht belastbar. Ich mit meiner schweren Krankheit. Ich hätte ein ganz schlimmes Schicksal und es sei nicht ein schlimmes Leben. Ich sagte, dass es doch gar nicht so ist. Doch, es sei so. Es sei ja toll, dass ich mir das so einrede, aber ich müsse meine Augen mal aufmachen und die Realität sehen. Man könne mich auch unter vier Augen davon überzeugen. Mir geht es seitdem schlecht, sagt sie. Sehr schlecht und ich kann nicht arbeiten. Ich habe Angst und ich habe Albträume. Entweder man sieht dir deine Krankheit an oder man interpretiert dir eine an.
Ja.
Wenn man es nicht sieht, dann muss es wohl ganz furchtbar sein. Oder man hat es erfunden. Es gibt so wenig Aufklärung und Verständnis, geschweige denn Verstehen. Selbst mit einer Krankheit kann man ein richtig tolles Leben führen und Wünsche und Träume haben. Man kann herrlich verrückt sein und auch genießen, aber man darf auch mal kurz leiden. Aber das Leben ist so schön und es geht immer weiter. Auch wenn es für mich gerade stolpert und ein wenig Ruhe verlangt, ich finde mich trotzdem recht gut geraten und wundervoll. Vielleicht werde ich jetzt sogar wie Erklärerin oder Verstehenshelferin, wer weiß. Ich wäre aber gerne eure Urologie-Patientin in Residence, obwohl ich eigentlich noch viel mehr bin. Viele Grüße von Judith mit einem leuchtenden I sprechen. Also ist es Judith?
Leuchtend, was heißt denn
leuchtend? Weiß es nicht. Hier steht mit einem leuchtenden I sprechen. Judith?
Judith,
Judith. Wahrscheinlich ist es, also oder I klingt leuchtender als I, oder?
Aber vielleicht soll es so ein kleiner Stern sein, der einmal nur so Judith.
Ein leuchtendes I. Sie hat, auch das
beide,
I,
haben,
sie hat auch das I groß geschrieben in Judith.
Ah, ist das wie bei dieser, wie heißt denn die Schauspielerin, Judith, die im Tatort mitspielt und die heißt Christine Urspruch oder irgendwie sowas. Die hat auch das I groß in ihrem Namen.
Aha.
Oder
das
spinne
ist,
ich gerade?
Wir sind Anwalt oder so? Spielt die nicht in der Serie?
Nein, die spielt in dem Tatort. Die spielt in dem Tatort.
Okay. Ach so, im Münster-Tatort spielt die. Ja, ja, richtig.
Da ist Christine das I auch groß geschrieben.
Was ist groß geschrieben?
Das I in ihrem Namen.
Ach wirklich?
Mhm.
Interessant. Guck mal, gut. Dann ist es das.
Aber
wie kann man es anders aussprechen?
Das weiß ich auch nicht.
Christine geht eigentlich gar nicht anders.
Christine.
Christine. Oder soll man da einen Glottelstopp machen?
Ach so.
Christine.
Judith.
Ach, Judith. Aber ein leuchtendes I? Judith. Nein, das glaube ich nicht. PS. Ich bin übrigens in Lübeck aufgewachsen und ich hasse Marzipan.
Ach, ist das lustig.
Ich finde den PS ist so
lustig.
Super. Also ich komme aus Lübeck, ich liebe Marzipan. Aber ich bin übrigens in Lübeck aufgewachsen und ich hasse Marzipan.
Ist das lustig.
Ja, finde ich ganz cool. So, die machen wir noch. Denn da ist auch unsere Meinung gefragt. Wie hätten Sie reagiert?
Okay.
Rebecca Roloff ist ganz kurz. Ich habe eine Frage, bei der meine Tochter 12 Jahre alt heute meinte, hey, Anke hätte bestimmt eine gute Antwort parat.
Oh Gott.
Ja, weil du schon solche Konflikte irgendwie ausgetragen hast.
Okay.
Weil du schon mal diese Art von Gewissensfrage auch schon öfter mal so angesprochen hast. Seit ein paar Wochen hat einer unserer NachbarInnen einen Aufkleber auf ihrem / seinem Auto. Es ist eine symbolische Visitenkarte, wie sie einem oft ans Auto gesteckt wird, mit der Frage, ob man sein Auto verkaufen wolle.
Mhm.
Kennst du die auch?
Ja, kenne ich.
Okay. Jener dauerhafte und mit Absicht angebrachte Aufkleber ist scheinbar eine Warnung davor. Alles in Großbuchstaben. Ich nix verkaufen und nix Karte. Du weg.
Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz geschmacklos.
Ja, das ist seit Tagen grübeln wir, wie man die Nachbarin, die ich nicht kenne, darauf ansprechen könne,
ja,
ob sie wüsste, wie rassistisch der Aufkleber sei. Ob sie wisse, dass Kinder darüber nachdenken und so. Jetzt sind wir also gespannt, wie ihr handeln würdet. Viele Grüße aus Berlin von Eva und Ava. Ava.
Oh, wie toll.
Aber geschrieben sieht das so cool aus. Eva und Ava,
boah,
beides mit einem
toll.
V in der Mitte. Ja. Eva und Ava.
Die Frage kann ich total verstehen, weil ich an dem Auto auch vorbeigehen würde und ich würde auch überlegen. Und dann würde ich dich fragen.
Ja, nee, und ich würde sagen, das ist nicht politisch korrekt. Man muss jetzt aber auch mal sagen, oft kann man es natürlich auch, also ich habe selber, glaube ich, so zwei Karten gehabt, wo natürlich dann dahinter war so ein Autohändler, der auch einen nicht bio-deutschen Namen hatte. Und ich kann es verstehen, wenn jemand das auch, vor allem, er wollte ja auch witzig sein.
Ich kann das nicht verstehen.
Aber
ich kann
heutzutage nicht mehr.
Das ging noch nie, übrigens. Also
nee, es geht auch nicht darum, es geht. Es geht nur die Frage, kann man gucken, versteht man, wo es herkommt? Das ist ja viel wichtiger, dass wir uns auf die andere Seite mal begeben.
Ja, die andere Seite, das also die Menschen, die diesen Aufkleber
und
entwickelt
es ist Satire,
haben.
Es ist Humor, es ist ein Witz.
Nee, das ist, die stellen sich über jemanden, der nicht gut Deutsch spricht. Und das ist arrogant und rassistisch. Und das macht man nicht, finde ich. So möchte man nicht behandelt werden und so behandelt man
auch
nicht.
Aber da sind wir uns ja auch alle einig.
Ja, aber wo ist das Problem? Jetzt müssen wir überlegen, was Adam und Eva machen. Ne? Ob die hingehen und sagen, Entschuldigung, weißt du, das habe ich doch neulich gemacht und wie ist das denn ausgegangen? Entschuldigung, können Sie mir das irgendwie erklären? Wir haben doch beide auch schon erlebt, dass es sich manchmal lohnt, ins Gespräch zu kommen und einfach zu fragen. Und was passiert, man malt sich dann aus, was passiert. Wenn ich jetzt hingehe und sage, Entschuldigung, können wir, dann muss man erstmal ganz kurz sagen, Entschuldigung, ich möchte, ich habe eine Frage und das lässt mir keine Ruhe. Um erstmal zu zeigen, wir haben schon viel drüber nachgedacht. Das kommt jetzt nicht aus dem Affekt und ich habe nicht schlecht geschlafen und werde deswegen jetzt eventuell ungerecht, sondern seit einigen Wochen machen wir uns Gedanken und wir kommen nicht weiter und vielleicht können Sie uns helfen. Also den Ball ganz fair rüberspielen. Vielleicht können Sie uns helfen. Können Sie uns erklären, warum, nicht so, sondern vielleicht, wir empfinden diesen, dann direkt sagen, was die eigene Meinung ist, da muss man dann auch ganz ehrlich sein, ohne zu verletzen, wir empfinden diesen Aufkleber als rassistisch.
Ja, und man könnte so ernst antworten. Also ich finde, erstmal könnten Sie irgend so ein kleines Kärtchen in der gleichen Größe auch ihm hinter die Windschutzscheibe klemmen. Und da kannst du natürlich sagen, was weiß ich, dieser Aufkleber ist rassistisch.
Nee, das macht man nicht, das macht man nicht.
Wieso das? Das ist doch total harmlos.
Weil du doch in Dialog kommen willst. Du willst ja nicht.
Ja, aber meinst du, es macht Sinn, mit dem in Dialog zu kommen? Oder ist das nicht gesichtswahrend und viel effektiver? Vielleicht macht er den Aufkleber daraufhin ab. Nun könnte man sich auch einen Spaß erlauben. Man könnte auch sagen, guten Tag, ich bin der Thomas, geboren in Mainz, Mainz-Lerchenberg. Mhm. Und ich spreche übrigens ein extrem gutes Deutsch. Aber jetzt trotzdem. Wollen Sie jetzt verkaufen oder nicht? Dann könnte man, aber danach kriegst du keine Reaktion.
Du kriegst keine Reaktion.
Und du kannst dann klebt der Aufkleber nicht weg.
Und der Aufkleber geht nicht weg und du machst jemanden sogar noch eventuell wütend. Also deswegen habe ich ja auch, das habe ich dir am Montag erzählt beim Konzert, wo ich nicht wusste, ob ich jemanden, der da wirklich blöd sich verhalten hat bei dem Konzert, ob ich den ansprechen soll und sagen soll, sie versauen hier einigen Leuten gerade den Abend und sie haben einen tollen Abend, das ist schön für sie, aber ganz viele Leute kriegen einen blöden Abend ihretwegen. Da hatte ich Angst, das zu sagen, weil ich dachte, dann scheuert der mir eine. Und wenn du jetzt in ein Gespräch gehst mit jemandem, der sowas hat, einfach vielleicht wirklich sagen, das lässt uns keine Ruhe und wir verstehen das nicht. Können Sie verstehen, dass wir das rassistisch finden? Und dann kann der oder die immer noch sagen, nee, kann ich nicht verstehen oder was, echt? Oh Gott, so habe ich das noch nie gesehen. Oder das hat ein Kumpel von mir da drauf geklebt. Ich kriege das nicht ab. Weißt du, wir wissen überhaupt nicht, was dann kommt. Oder es kommt, ja na und, die können doch alle kein Deutsch, die sollen nach Hause gehen. Dann weißt du direkt, da musst du gar nicht mehr sprechen. Dann hast du es versucht und dann sagst du einfach, schade, dass sie so denken. Ja. Ne? Und dann kann man vielleicht noch einen klugen Satz sagen oder so. Aber man muss in den Dialog gehen. Du kannst nicht dann einfach ein Kärtchen oder das Zettelchen, ich glaube, das geht nicht. Dann machst du jemanden wütend und der Aufkleber geht nicht weg.
Ja.
Und du kriegst keine Erklärung.
Kann man sowas auch einfach nicht gut finden und verurteilen und es trotzdem einfach dabei belassen. Also muss man jemanden bekehren?
Das ist
bekehren.
Die andere Möglichkeit,
das ist, oder kann man nicht einfach sagen, Leute, jetzt lasst uns einfach mal, es ist niemand jetzt direkt verletzt worden, es ist einfach eine idiotische Aussage, aber es ist jetzt keiner verletzt, jetzt lassen Sie Kirche im Dorf lassen, nee, lasst uns einfach
Problem,
diesen Aufkleber ignorieren.
Nee, das Problem
muss man
ist
jede dieser kleinen Sachen ansprechen?
Ich
weiß es nicht.
Soll ich sagen? Aber doch, ich muss das sagen, denn
aber ein bisschen Gelassenheit tut uns auch gut.
Chrissy, das ist nicht gelassen, wenn man das durchgehen lässt, weil das so.
Ach, was heißt denn durchgehen lassen? Durchgehen lassen, aber das ist ja, das bleibt ja an seinem Eigentum, an seinem Auto.
Ja, aber Leute lesen das und lachen und denken, das ist normal, dass das da steht.
Ach, liest du das aber schon? Lesen das wirklich viele?
Das lesen viele.
Ihr guckt ja schon aufs Auto.
Doch, da gucken Leute drauf und denken, aha, das ist in Ordnung, wenn man das macht. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn wir da nicht was sagen, dann wird es ja immer schlimmer. Dann kommt noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf, noch eine. Und dann sind da eindeutigere Aussagen drauf auf den Aufklebern. Und dann sagen wir, wo haben wir eigentlich verpasst zu sagen, hey, das geht nicht. Und zwar genau bei dem Aufkleber haben wir es verpasst.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich kann das auch nachvollziehen und finde das auch okay, so zu reagieren. Aber bei diesem Aufkleber, ich persönlich könnte mir auch denken, Idiot. Und geh einfach weiter.
Ja, da gehen aber Leute vorbei, die das entweder verletzt oder Leute, die sagen, wenn wir jetzt nichts sagen, wird es noch schlimmer. Du bist lässig und du sagst vor allen Dingen.
Ich unterscheide nur zwischen einem Aufkleber auf seiner Windschutzscheibe und irgendwie, dass er mit einem Megafon auf dem Markt steht oder Menschenmenge irgendwie mit Menschen da irgendwie sowas äußert.
Ja, aber da sind noch fünf Schritte dazwischen. Und den nächsten Schritt tolerierst du auch und den nächsten auch, aber dann sind wir beim fünften Schritt mit dem Megafon.
Hier geht es nur bei diesem Schritt. Ist ja auch egal. Ich sage ja gar nicht, dass ich es tolerieren will.
Ja.
Das sage ich auch gar nicht.
Verstehe dich, ja, ja.
Ich könnte mir vorstellen, so ein kleines Kärtchen, ihm selber hinter die Scheibe zu machen und
dann
so weiter.
Dann machst du diesen Menschen wütend
könnte
und der
es
macht
sein,
den
dass
nicht
ihr
ab.
Kleiner Aufkleber etwas rassistisch ist.
Dann lacht er sich kaputt und
falls
erzählt.
Falls ja,
könnt ihr ihn
abmachen.
Bitte entfernen.
Oder so. Ja, könnte man doch schreiben.
Aber damit gibst du ihm ja keine Chance oder ihr, sich zu erklären. Das musst du den Menschen geben.
Muss er doch
geben.
Gar nicht. Wenn er den Aufkleber abmacht, dann hat er sich damit erklärt. Dann hat er es nämlich eingesehen.
Aber dann, nein,
ohne dass es ihm unangenehm war.
Aber die
war.
Menschen wollen sich nicht als Loser fühlen. Solche Menschen wollen das nicht. Also wenn es jetzt nicht ein Unfall war oder jemand, den da zum Ärgern draufgeklebt hatte, der dachte, es ist witzig. Aber die Erklärung wäre doch wichtig. Es ist doch wichtig, wir sagen doch immer, wir müssen miteinander reden. Einfach nur immer uns mehr abkapseln oder verkapseln und sagen, ach, ich find's schlimm, aber ich sag jetzt lieber nichts. So ziehen wir uns immer mehr zurück und sagen nicht, wenn da was ist, was uns beschäftigt.
Was ist jetzt das Wahrscheinlichste, was man machen könnte? Also wir wollen ja Rebecca auch den Tipp mitgeben.
Warum sagst du Rebecca?
Wieso
und
eigentlich
dann
Rebecca?
Aber und Eva?
Du hast völlig
ich
recht.
Ich verstehe dich nicht mehr. Du sprichst in Rätseln.
Ja, das ist beim Rüberkopieren. Wahrscheinlich ist da irgendwas rübergegangen. So.
Nun löse es bitte auf, denn ich rede hier von drei verschiedenen Menschen.
So, also. die Mail kam wirklich von Rebecca Roloff.
Okay.
Und sie ist unterschrieben mit Eva und Ava.
Wir verstehen es nicht.
Also es hat alles seine Richtigkeit.
Okay.
Aber ja, ich weiß auch nicht genau. Rebecca ist die E-Mail-Adresse.
Okay.
Ich kann es dir nicht sagen. Es hat alles seine Richtigkeit.
Ist alles super. Also, was können wir denn empfehlen? Also, wir empfehlen zwei verschiedene Dinge. Du sagst, Faust in der Tasche
nicht,
machen.
Sie wissen ja auch nicht, wer es genau ist.
Ja. Du sagst einfach drüber hinwegsehen und sagen, ach, ist ein Idiot und können wir nicht ändern. Und ich sage...
Nee, ich sage kleine Karte machen.
Okay, gut, du
ich
sagst
sage kleine Visitenkarte ranmachen. Selber formulieren.
Aber die darf auch nicht verletzen und die darf nicht provozieren, sondern
aber
einfach...
Aber tut sie doch auch gar nicht.
Wenn du sagst, ich bin der Thomas, geboren in Gelsenkirchen.
Nein, das ist ja die etwas scherzhafte Variante.
Ja.
Nein, in dem Fall irgendwie kann es sein, guten Tag, kann es sein,
nicht
dass
kann das sein.
Vielleicht ein bisschen rassistisch ist. Ist ein Stilmittel.
Okay. Aber das
Ihr Aufkleber ist rassistisch, schmeißt er sofort weg. Kann es sein, dass Ihr Aufkleber rassistisch ist? Es klingt freundlicher. Die Botschaft ist die gleiche.
Nee, ich würde da noch, das ist noch ein bisschen mehr zu dir nehmen.
Okay, komm, dann mach du. Wir machen deine Variante.
Nein,
wir machen eine Karte, aber was schreibt sie drauf?
Ach so, meine Variante wäre ja warten, bis man sieht, wer das ist.
Ja, okay, gut. Das macht sie ja vielleicht auch. Vielleicht hat
ist ja aus der Nachbarschaft, ne?
Es ist eine Nachbarin, die sie nicht kennt.
Ja, wenn man die sieht, also wenn ich, wir reden hier aus der Entfernung und im wahren Leben würde ich es mich auch nicht trauen, aber wenn ich ganz, ganz mutig wäre und ein guter Mitmensch, eine gute Demokratin und jemand, der für Freiheit und alles steht, ne?
Ja.
Dann würde ich hingehen und sagen, Entschuldigung, wir grübeln jetzt schon seit einigen Tagen, wie wir mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Und wir möchten Sie nicht verletzen und wir trauen uns auch gar nicht wirklich, Sie zu fragen. Da macht man sich jetzt sehr klein, aber das nimmt man in Kauf.
Ja,
aber Ihren Aufkleber finden wir ein bisschen rassistisch. Warum haben Sie den da drauf gemacht?
Ja.
Wie findest du das?
Ja, finde ich gut. Rebecca hat jetzt mehrere Alternativen. Rebecca, wir wollen auf jeden Fall wissen, was daraus geworden ist, ob ihr sie angesprochen habt oder ob ihr euch für die etwas defensive Variante entschieden habt.
Ja.
Und,
vielleicht ist deine Zettelchen-Variante doch besser. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich trauen würde, Mann.
Okay.
Aber danke, dass ihr uns zutraut, dass wir eine Lösung haben. Ich bin gerade überfordert.
Ja.
Man guck ist mal, ja so oft überfordert im Leben. Eine zwölfjährige Tochter, die sich auch schon Gedanken darüber macht und denkt, hey, das ist nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht in Ordnung.
Ja, klar.
Und wie toll, wenn Rebecca mit ihrer Tochter darüber spricht. Das ist ganz toll.
Ja,
das ist
total.
Super. Vielleicht können die da sogar zu zweit hingehen. Und dann kann auch die Tochter schon sehen, wie könnte eine Diskussion, wie könnte das klappen? Wie könnte man in so einer Schieflage, wie könnte man da rangehen? Wie könnte man sich verhalten, ohne jemanden zu verletzen, aber doch etwas zu klären? Man muss dann allerdings akzeptieren, wenn die andere Seite sagt, ich finde das nicht rassistisch, ich finde das lustig. Dann muss man auch die Größe haben zu sagen, okay, aber danke, dass Sie uns ganz normal geantwortet haben.
Das finde ich
weitergehen
richtig gut.
Und einen schönen
das
Tag wünschen.
Gut. Ja. Ne? Ja.
Dann geht vielleicht was los in dem anderen Kopf. Wenn ein kleines Mädchen steht und eine Frau und die sagen, wir haben da schon lange drüber nachgedacht, das löst bestimmt was im Gegenüber aus, hoffe ich.
Ja. Was bei mir auch jetzt noch hängen geblieben ist, ist übrigens der Satz von Judith. Auch Menschen, die jetzt, was weiß ich, keine Krankheit haben, ob sichtbar oder unsichtbar, können auch mal sagen, ich kann nicht mehr. Das ist total wichtig.
Ja, hast du
wichtig.
Vorhin gesagt, wichtiger Satz. Ne?
Wichtiger ja. Satz, deswegen das wollte ich nämlich am Ende nochmal hervorheben, dass man auch wirklich mal, auch A, das erkennt, das ist wirklich eine große Errungenschaft, wenn man es erkennt, dass man nicht mehr kann und wenn man es dann auch einfach sagt. Mhm. Denn die Bedingungen, unter denen sie da arbeitet, ich glaube, das geht in keinem Fall für irgendjemanden. Mhm. 9 Stunden ohne Pause, und dann
stehen.
Keine Zähne. Nee, das ist einfach, ja. Also es ist völlig indiskutabel im Prinzip, aber aus irgendeinem Grund macht sie diesen Job oder braucht sie auch diesen Job. Aber wie toll ist es einfach dann auch zu sagen, ich kann nicht mehr gerade.
Das Ding ist, sie kann aber seitdem, weil die Gegenseite so unschön reagiert hat, kann sie nicht mehr arbeiten und ist einfach fix und fertig. Das zu riskieren, weißt du, wir sichere, gute Jobs haben und auch unsere Meinung sagen dürfen und dann vielleicht auch um eine Veränderung bitten dürfen, ne? Wir sind da sehr in einer super privilegierten Lage. Aber das konnte jetzt Judith nicht. Die hat ehrlich ihre Meinung gesagt, ihren Kummer ausgedrückt, weil sie es darf und weil es richtig ist. Ich kann nicht mehr. Und die Reaktion war blöd. Passt auch ein bisschen eigentlich zu Rebeccas Geschichte.
Ganz blöd, ja.
Das kann nämlich Rebecca und ihrer Tochter auch passieren, dass die Reaktion schlimm ist. Da müsst ihr euch bitte eventuell, wenn ihr diesen radikalen Weg geht und das Gespräch sucht, müsst ihr euch vorher einfach einen Fahrradhelm aufsetzen und ein Stück Schokolade essen und euch stark machen. Euch einfach stark machen und damit rechnen, dass das Schlimmste passiert und da jemand sagt, ja, ich finde das lustig, na und? Und vielleicht noch was, noch mal auch sich verbal rassistisch äußert. Da müsst ihr dann auch mit umgehen.
Ja.
Aber vielleicht muss man an das Gute glauben und im Idealfall sagt ja das Gegenüber, wirklich, oh, so habe ich das noch nicht gesehen, das möchte ich auf keinen Fall und macht den ab, den Aufkleber. Das wäre doch wunderbar.
So, dann sind wir
Stimmung
gespannt.
Stimmung ist im Eimer.
Ob sich da was tut in Berlin.
Ja.
Das wäre schön, das wäre schnaffte.
Das wäre super.
Wenn auch irgendjemand einsehen hätte, wa? Das wäre super. Ihr lieben Leute, dann hören wir uns alle wieder am kommenden Montag.
Bis dann, Thomas.
Bis dann, Marion.